Podcast. Und zwar euer Nummer 1 SV Meppen Podcast. Und damit moin moin, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge 1912. Neben mir Lukas.
Moin Tobi.
Den kennt ihr schon, moin.
Moin liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich bin der Tobi. Wir sprechen heute ein wenig über, ja, lustigerweise im vergangenen Spieltag, machen wir sonst nicht.
Verrückt. Lange Pause.
Wir sprechen nach langer Heimspielpause. Eine lange Heimspielpause,
ja,
über
stimmt, noch mehr, ja.
Tonja Ottensen, beziehungsweise nicht so viel über die, weil ich weiß gar nicht, ob die im Stadion waren, aber das werden wir gleich noch ein bisschen
Gäste nicht.
Gäste auf gar keinen Fall.
Ja. Fans, Gäste nicht.
Ja, da können wir auch nochmal drüber über das Ordnerwesen reden. Ich weiß nicht, ob es so viele Ordner bedarf bei einem leeren Gästeblock, ja. Aber gut. Es war ein Sieg. Es war ein
glorreicher
Sieg, es war ein Kantersieg, ja, genau. Wie ist der Stand bei unserem Antrag auf 34 Heimspiele? Weiß ich noch nicht, nichts Neues.
Ja, noch keine Rückmeldung
bekommen. Noch keine Rückmeldung, aber Eingangsstempel schon drauf, oder?
Ja, sicher.
Der ist schon drauf.
Ja, klar.
Immerhin, dann, ja, das Einzige, was ich nach diesem feudalen Spiel sagen konnte, war auf jeden Fall, was ein Glück haben wir dieses Wochenende erstmal wieder Heimspiel. Ja. Da fällt man nicht sofort wieder in so eine Depri-Phase. Aber all das und noch viel mehr hört ihr jetzt gleich und am Ende des Tages, des Podcast-Tages, will Lukas auch noch ein bisschen was über alle anderen Mannschaften des SV Meppen erzählen.
Ja, fast. Also wie ich gesehen habe, ja. Wir müssen auch ein bisschen über den Schiedsrichter reden. Ich würde fast sagen, bis auf eine wahrscheinlich größere Szene, die beste Schiedsrichterleistung.
Und die beste Schiedsrichterleistung in der Regionalliga Nord dieser Saison.
Ja, ja.
Um das noch kurz ein bisschen einzugrenzen.
Und der Name Marius Schlüwe, der dürfte dir mit Sicherheit auch bekannt sein.
Selbstverständlich.
Weil der war nicht nur bei einem jetzt in der Regionalliga am Pfeifen, der war auch in der dritten Liga mal an der Seitenlinie. Und zwar hat er bei unserem Spiel gegen Wien Wiesbaden an der Seite gecoacht, hat sich da das Knie verdreht oder den Fuß verdreht, als er da irgendwie auf den Sprenger getreten ist und musste ausgewechselt werden. Dann wurde er ein Fan reingeholt, der pfeifen oder an die Linie musste. Wenn eine Szene, ein witziges, also in Anführungsstrichen witziger Zufall.
Ich kann genau drei Schiedsrichternamen sagen, die standen alle nicht an der Seitenlinie.
Nee,
das eine ist Pierluigi Colina.
Ja.
Dann kann ich mir den Namen von Markus merken. Ne? Mhm, ja, und dann ist es als drittes noch, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen.
Patrick Ittrich vielleicht.
Nee. Natürlich Mara Grafati.
Ah, ja, okay. Ja? Also du kennst nur ehemalige.
Ich kenne nur ehemalige, ja,
genau. Okay.
Wenn ihr ausgedient
habt. Dann ist Aytekin vielleicht noch.
Oh ja, oh.
Ja, siehste, der DJ, ja. Aber der Name, der sagte mir natürlich auch nichts. Ich hatte diese Verbindung auch gar nicht geschlossen. Das war auch nur, als ich noch bei der zweiten war nach dem Spiel, als die zweite gegen Reden gespielt hat, da stand ich noch mit Martin Behmann, Sportfotograf, auch beim SV Meppen. Und der sagte, ob dass er das wäre. Und dann habe ich das mal nachrecherchiert, natürlich, wie man das so macht. Und ja, das war er. Also der hat sich an der Seite hier verletzt, wurde ausgewechselt. Dadurch haben wir das Spiel gewonnen.
Deswegen, ach, der war das?
Der war das, ja. Deswegen. Du hast schon zu früh abgeschaltet,
geredet
habe.
Was will der Mann?
Nee, deswegen, das war ein kleiner Fun-Fact. Auch
wenn ist ein sehr guter Mann
gewesen. Ja. Kleiner Fun-Fact in dem Fall. Und ihm geht's ja auch wieder gut. Hat auch gut gepfiffen.
Reicht aber nicht fürs Feld.
Ja, also ich meine, dritte Liga Seitenlinie und Regionalliga Chef, Schiedsrichter, passt ja dann in dem Fall.
Ja.
Aber ja, wahrscheinlich wird es nicht für viel mehr höher reichen. Obwohl, wie gesagt, einer der besseren Schiedsrichterleistungen, die in dieser Saison war. Aber kommen wir erstmal zum Spiel. Es gab eine krasse Szene, dann noch, über die wir reden müssen, eventuell. Aber ja, das Spiel an sich erwartungsgemäß auch gut.
Boah, das ist natürlich, also
für ein Heimspiel.
Ja, also. Ja, okay, aber also selbst bei Heimspiel zu sagen, erwartungsgemäß gut, naja, man geht erstmal locker rein und ich habe ja auch nicht zu Unrecht gesagt, ne? Wir wollen mal gucken, was der SV Meppen heute will. Man sieht es ungefähr in den ersten 5 Minuten.
Ja.
Erinnerst du dich noch?
Ja,
und
ja,
das war halt gerade, nachdem Ottensen seinen einzig starken Angriff in der ersten Halbzeit gemacht hat. Das war 20 Sekunden Anpfiff oder so. Da habe ich gesagt, 20 Sekunden gespielt, ich fühle mich gut.
Man muss auch mal Ottensen auch so ein bisschen loben oder einordnen. Cool. Ja, ein bisschen einordnen. Die sind ja sehr schlecht in die Saison gestartet, waren ja, glaube ich, keine Ahnung, nach 5 Spieltagen oder so, Tabellenletzter oder sowas. Aber jetzt halt 3-0 gegen Havelse gewonnen. Ich meine, klar, nur 3-0 sagt man dann in dem Fall, ist klar. Aber halt die letzten 5 Spiele nicht verloren und dann die letzten, ja, vor unserem Sieg die 3 Spiele gewonnen. Also gegen Lübeck 4-1, lacht man natürlich auch als Meppen 4-1, also ein Gegentor gegen Lübeck, nein. oder halt gegen Norderstedt 4-1. Ja, also da wusste man eigentlich schon, okay, Laufkundschaft ist jetzt nicht unbedingt, ne? Also habe auch schon so vor dem Spiel gedacht, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn man ein bisschen früher gegen die gespielt hätte, weil die sich jetzt ja wohl gut gefangen haben. Wir sind jetzt auch ungefähr im Tabellenmittelfeld angekommen. Und ja, deswegen fand ich, insgesamt war das schon eine sehr gute Leistung gegen einen doch eigentlich spielstarken Gegner insgesamt. Aber was uns geholfen hat, was uns eigentlich immer hilft, ist halt ein frühes Tor. Ich weiß gar nicht, wann ist das 1-0 gefallen? 9. Minute, glaube ich.
Ne? Ja, irgendwie sowas. Kurz vorher habe ich noch gesagt, Shep macht heute niemals ein Tor.
Ja, genau.
Und 22. Minute, okay. Der Tor macht, war Shep halt. Ne?
Ja, natürlich, wer sonst. Naja. Okay, 22. Minute sagt...
Kam so einem zügiger vor.
Weil 22. Minute, 33. Minute, 44. Minute und 64. Minute. Das ist doch schön. Irgendwie.
Schnapszahl. Oh Gott, da sind auch einige Kisten drauf gegangen.
Ja. Okay, dann war 9. Minute, hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Nee, aber wir sind dann doch in der ersten Halbzeit noch früh in Führung gegangen. Also auch davor noch einige gute Chancen. Aber was unserem Spiel halt hilft, ist, wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir in der Regel dann auch, zumindest zu Hause. Auswärts, weiß ich gar nicht, haben wir schon mal eine Führung hergeschenkt?
Haben wir schon mal gewonnen auswärts?
Ja, tatsächlich.
Man erinnert sich schwach.
Ja. Blau-Weiß lohnen natürlich das.
Der gute Gewinn war wieder.
Ja, aber insgesamt muss man schon sagen, war von Anfang an, ja, bis auf kleinere Phasen, doch ein sehr gutes Spiel.
Ja, wie gesagt, aber ganz der Anfang, der gehört auf jeden Fall Ottensen. Also ja. Die ersten 2-3 Minuten, da haben die uns wirklich, also da haben die den Plan aufgehen lassen, den wir normalerweise immer ziehen, weißt du? Möglichst schnell nach vorne, alle Kräfte bündeln und los geht's und gucken, ob wir ganz schnell ein Tor reinkriegen. Und das hat Ottensen uns komplett wiedergespiegelt, finde ich.
Ja.
Und hat alles gegeben in den ersten Minuten. Wie gesagt, also einzig wahre, richtig gute Torchance war tatsächlich nach 17 Sekunden oder 20 Sekunden, also gleich am Anfang. Das war ein richtig gefährliches Ding. Und danach dümpelte das so vor sich hin. Aber es fand halt insgesamt mehr in unserer Hälfte statt.
Ja, ich glaube, vielleicht haben wir auch ein bisschen gebraucht, um wieder ein bisschen so reinzufinden nach dieser Pause oder so. Wir hatten ja ein Testspiel am Freitag.
Ins Stadion, meinst du, reinzufinden?
In das Spiel reinzufinden. Wir hatten ja spielfrei das Wochenende davor und dann gegen Aalen dieses Testspiel. Aber jetzt auch, muss man auch noch sagen, stimmt, du hast ja schon gesagt, Christopher Schepp war jetzt auch zum ersten Mal wieder in der Startelf. Jetzt auch mit zwei Stürmern gespielt, mit Jansen und ihm auch ungewöhnlich zum ersten Mal unter Beniermann, glaube ich, dass wir mit zwei klaren Stürmern gespielt haben, auch so eine Art 4-4-2, würde ich sagen, vor dem Spiel war für mich zumindest noch nicht ganz klar.
Was aber im Spiel sehr aufgebrochen ist, ne?
Ja, vor allen Dingen, ich fand erst so richtig in der zweiten Hälfte, aber auch in der ersten Halbzeit kann das schon sein, dass dann mehr Jansen der klare Zielstürmer ist und Schepp sich ein bisschen auf die Flügel hat fallen lassen. Aber insgesamt, hätte man auch mit der Dreierkette rechnen können. Aber nee, war klare Viererkette. Das ist wohl, also gerade auch ja Luis Spreckemeier, der jetzt ja länger ausfällt. Und ein Felix Lange, wo man ja jetzt eigentlich gedacht hat, dass er in die Startelf reinrutschen wird. Mal gucken, wie es nächste Woche ist, weil Jonas Fedel mit fünfter Gelben ausfällt im nächsten Spiel gegen Kiel 2. Wird man da auch wieder ein bisschen umstrukturieren müssen, aber ich vermute mal, dass man am System an sich jetzt nicht mehr so viel verändert. Aber meine Vermutung war halt vor dem Spiel gewesen, dass Lange, der auch in Aalen, als wir gegen Aalen gespielt haben, da auch in der Startelf stand und halt gegen St. Pauli auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat, dass der reinrutscht, aber scheinbar reicht es noch nicht 100% für Startelf-Einsätze. Und da hat man dann Jonas Fedel ein bisschen zurückgezogen und Nickel Tuglu auf die 6 gestellt. Und ja. Ja, das hat vielleicht auch so ein bisschen dafür, daran hat vielleicht auch ein bisschen gelegen, dass wir so die ersten paar Minuten Ottensen überlassen mussten und erst dann später ins Spiel weitergefunden haben. Aber eigentlich mit laufender Spielzeit in der ersten Halbzeit war eigentlich, haben wir immer mehr Dominanz übernommen. Und ja, das 1-0 von Schepp, auch ein bisschen glücklich, abgefälschter Ball. Jansen, glaube ich, mit der Vorlage. Und er schießt einen Ottensenianer aus der Drehung so ein bisschen an und dann geht er halt quasi genau ins andere Toreck. Nimmt man natürlich gerne mit,
ja.
Aber ja, ist halt vielleicht auch so ein Ding, wenn der nicht reingeht, wer weiß, ob das dann auch so locker sich hätte runterspielen lassen können.
Das ist halt das Quäntchen Matchglück, das du dann jetzt halt auch wieder brauchst, um halt so einen Sieg nach Hause zu fahren. gerade Christopher Schepp, sorry, also wenn ich das so sagen muss, aber gerade Christopher Schepp braucht dieses Quäntchen Matchglück auch, glaube ich, noch, gerade auch für seine eigene Seele, damit er ein bisschen mehr Power noch dahinter kriegt, hinter den Aktionen, die er macht und so, hat man zu einem späteren Zeitpunkt gesehen nochmal, wo er den eigentlich auch schön auf dem Fuß hatte noch, den Ball, aber einfach viel zu wenig Power reinsetzt und damit das Ding halt leider kein Tor wird. Und für sein Selbstvertrauen ist mit Sicherheit gut gewesen, dass das Ding reingerutscht ist.
Arbeitet sich auch gerade so ein bisschen aus diesem Formtief raus.
Genau, also
gegen Aalen hat er das 1-0 gemacht. Ja, ja, richtig, richtig. Und in dem ersten Test, was noch irgendwie dann in der Woche am Montag, glaube ich, war, gegen Papenburg war es, glaube ich, so Perspektivteam, wie es so heißt, also mit U17, U19, U23 Spielern und halt Spielern aus der zweiten Reihe. Da hat Chep auch das 1-0 gemacht, aber er arbeitet sich jetzt aus diesem Formtief raus, deswegen, und dass er in der Startelf steht, wird ja auch seine Gründe haben. Das ist ja immer so, dass Spieler, die immer so dran, immer nah dran sind, aber man kann nur 11 Spiele aufstellen kann, dass die dann manchmal drin sind, manchmal raus sind, so wie auch Niklas Wessels zum Beispiel, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Aber ja, so hat er sich dann reingearbeitet, dass das dann halt auch noch so direkt wieder funktioniert, umso besser.
Ich meine, was uns, glaube ich, auch so ein bisschen zugute gekommen ist, ist, dass niemand Teutonia Ottensen gesagt hat, dass wir Eisfußball spielen. Zumindest, wenn man ein, zwei von den Spielern angeguckt hat, könnte man meinen, es wäre eine glatte Eisfläche gewesen, die da ist. Ich erinnere mich sehr an die 77, die halt am laufenden Band ausgerutscht ist, wenn es um den Ball ging und sowas alles. Heißer Tipp von mir, ein paar Stollen könnten helfen. Also, das war schon so ein bisschen sehr
übel. Nicht sehr hilfreich.
Nein, das Wetter war nicht sehr hilfreich, aber da bin ich ja eigentlich auch drauf vorbereitet.
Ja, sicher, klar.
Also, das ist ja, ich fahre ja auch nicht mit Sonnenreifen durch die Gegend in der Formel 1, wenn ich Slicks bräuchte.
Ja, das stimmt schon, ja.
War das jetzt richtig? Sonnenreifen bestimmt nicht.
Nein.
Aber wie heißt er denn? Slicks und?
Regenreifen, Intermediates sind
die. Intermediates, da sind, war das Wort.
Das sind, glaube ich, die mittleren sozusagen. Mhm. Ja, Wetterreifen.
Wetterreifen, ja, genau.
Aber Regenreifen sind, glaube ich, dann die ganz krassen Dinger. Ja, aber Ottensen hat, oder wir nach dem 1-0, glaube ich, war es auch eher, wo Ottensen sich auch ein bisschen mehr zurückgezogen hat, kann aber auch noch kurz davor gewinnen, da wo ich so gedacht habe, ja, spielt gerne so weiter, lasst uns den Platz, wenn wir aufbauen können und unser Spiel aufziehen können, ist das für uns immer besser, als wenn der Gegner presst oder so. Das mögen wir nicht so gerne, wenn man uns im Aufbau stört. Dann habe ich gedacht, okay, wenn wir den Ball in der Innenverteidigung haben und die sich dann in die eigene Hälfte zurückziehen, perfekt, so würde ich das sehen. Aber auch nur zu Hause. Auswärts ist es wieder so eine Sache, wenn ich mich recht entsinne. Todesfelde und St. Pauli haben auch so ähnlich gespielt. Und da hat es dann halt nicht funktioniert. Aber ja, zu Hause geht es irgendwie einfacher, unser Spiel aufziehen zu können. Ja, müssen wir vielleicht nachdem wir das Spiel besprochen haben, auch nochmal reden, warum es zu Hause irgendwie besser läuft als auswärts. Da gibt es keine abschließende Antwort
leider drauf. Ich meine, da haben wir jetzt auch schon 5-mal drüber geredet, diese Saison. Können wir uns Gefühl schenken. Die Frage gebe ich lieber weiter an jemanden aus der Mannschaft oder aus dem Team, die uns vielleicht zuhören.
Die werden es ja auch nicht beantworten
können. Vielleicht auch nicht beantworten können, aber die werden vielleicht sagen, wo sind denn die Defizite, wenn du auswärts bist? Ja. Also, dass du vielleicht sagen kannst, wir müssen da und da den Fokus noch drauf legen. Also, herzliche Einladung an jeden, der uns zuhört, uns mal eben zu erzählen, habt ihr analysieren können, wo liegt das Häufchen? Woran hattet ihr liegen? Ja, genau. Was ist das Problem? Müssen wir den Rollrasen einpacken und überall mit hinnehmen oder als Teppich auslegen, damit das klappt? Oder
das Stadion.
Man weiß es nicht. Ja, also das ist eine spannende Frage, die wir also heute auch noch mal theoretisch zu Tode diskutieren könnten und weiterhin zu keinem Ergebnis kommen, leider.
Ja. Ja. Dann das 2-0, 11 Minuten später durch Marek Jansen, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, natürlich.
Ja, definitiv, hat ja auch gut mitgearbeitet, vorbereitet und sowas alles. Also sehr mannschaftsdienlich wieder gewesen.
Ja, ja, ja. Wobei ich das auch bei Schepp beobachten konnte, der auch in der Innenverteidigung mal aushelfen musste und das getan hat. Also das ist wirklich wieder viel gerannt, die Jungs. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber Jansen dann auch und Vorlage diesmal von Stefan Rankic, auch, also um das schon mal vorwegzunehmen, mein Man of the Match auf jeden Fall.
Rankic?
Ja, okay. 100 Pro.
Ja, ist okay. Kann ich sogar mitleben.
Die Vorlage geben, ist mir dann im Stadion auch gar nicht so aufgefallen, dass ausgerechnet er das war, aber da auch wieder so der stürmende Innenverteidiger, was auch so ein Ding ist, was man sonst eigentlich nur Nikel Tuklu so ein bisschen mitgibt, obwohl es eher offensiver auf Außen war als in der Innenverteidigung. Aber da schön vorbereitet. Und Jansen, ja, in guter alter Stürmermanier, dann das Ding eben weggemacht.
Ja, sauber, schickes Tor.
Ja, er steht da, wo er stehen muss, so typischer Mittelstürmer eigentlich. Und dann Na, da musst du nur noch den Fuß hinhalten, schönes Ding. Aber auch super vorgelagert. Das
macht der Mann auch so 100% seinen Job. Ich kann kotzen.
Ja, genau. Aber wie Rankisch das vorbereitet hat, das ist auch schon Eiern wert.
Ja. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine schöne Szene, schönes Tor.
Ja.
Und das war auch so der Punkt, wo du dich letztlich komplett sicher gefühlt hast und für Ortensen mehr oder weniger das Spiel auch gelaufen war. Ich glaube, das war noch nicht die Szene, wo der Kollege von Ortensen dann den Ball halt auch noch ins Weltall geschossen hat. Ich glaube, das war jetzt beim 4-0 so der Fall.
Ja, also sie hatten danach, glaube ich, noch eine Torchance. Da habe ich nämlich noch so gedacht, auch überragend, wie unsere Defensive arbeitet. Wir hatten ab und zu ein bisschen Probleme, den Zugriff im Mittelfeld zu bekommen. Dass die gar nicht mehr in den Strafraum gekommen sind, zeigt dann auch, dass wir eigentlich gut im Griff hatten. Die hatten noch eine Riesenchance, oder was heißt Riesenchance, eine gute Chance, sagen wir es lieber, die dann auf der Latte, glaube ich, gelandet ist. Und Pünd war, glaube ich, auch noch dran. Das war ein Schuss aus 25 Metern so. Und wenn du quasi nur solche Abschlüsse zulässt, dann bist du eigentlich schon sehr, sehr safe dabei, dass du das gut verteidigen kannst. Und deswegen fand ich gerade so, was in der Innenverteidigung war, das war schon sehr, sehr gut. Generell die Viererkette, die jetzt ja auch in der Konstellation jetzt auch wieder neu zusammengespielt hat, mit Daniel Haritonov jetzt wieder dabei. Das war schon sehr gut. Und Jonas Fedel, Innenverteidiger, ist eigentlich, dafür wurde er mal geholt, wie man so schön sagt, hat sich aber mehr eigentlich auf der Sechserposition wiedergefunden, so in der letzten Zeit. Und hat jetzt auf neuer alter Position auch wieder einen guten Job gemacht, fand ich. Deswegen, also die haben das wirklich sehr gut gemacht. Und Ottensen, muss man auch sagen, Ottensen ist jetzt keine Laufkundschaft, wie schon gesagt. Deswegen fand ich dieses Spiel auch stärker einzuschätzen als unser Spiel gegen Havelse. Obwohl, wenn man wahrscheinlich so drauf guckt, sozusagen war Havelse etwas souveräner insgesamt. Aber Havelse war auch meiner Meinung nach deutlich schwächer und halt auch längere Zeit ein Mann weniger als wir. Deswegen würde ich das Ottensen-Spiel noch ein bisschen höher hängen. Ja, ist auch viel für uns gelaufen. Wir kommen gleich auch zu dem 3-0. Eine Szene, die ich jetzt auch, wo wir auch ein bisschen bei den Schiri sprechen müssen. Jetzt nicht unbedingt Fehlentscheidung, aber ich glaube, dass wir da schon Glück hatten. Das war nämlich kurz vor der Halbzeit. Ottensen hat den Ball. Jansen geht in den Zweikampf, trifft den Ottensenianer, den Teutonen wahrscheinlich. Also es ist schwer aufzulösen in den Highlights aufgrund der schlechten Videoqualität, logischerweise. Ottensen spielt weiter. Ein Teutone hat auch schon reklamiert, dass da einer liegt und den Ball jetzt ausspielen wollen. Die haben den Ball dann aber an uns verloren und wir spielen das zu Ende. Meiner Meinung nach richtig. Nicht, also ins Ausspielen, ich bin ja sowieso kein Freund davon, das zu tun, weil sagen wir es anders, man kann ja natürlich schon ins Ausspielen, wenn du keine aussichtsreiche Position hast, dann spielst du ins Aus, dann ist das okay. Aber wenn du halt einen Angriff fahren kannst, spielst du den bitte zu Ende, weil dieses Fair Play, wie es dann heißt, oder dieses, ja, was zu 90% ja einfach nur quasi Zeitspiel vom Gegner ist, das zu tolerieren mit einem aussichtsreichen Angriff ins Auszuspielen, nee, das geht nicht, meiner Meinung nach. Wir jetzt sind ja auch schon oft in den Arsch gekniffen gewesen mit möglichen Fair Play-Aktionen. Beispiel Jena, Beispiel Halle. Genau richtig, das auszuspielen, dass das dann auch zum Tor wird. Umso besser. Ich meine, für Ottensen natürlich maximal unglücklich, dass der Raum frei wird, wo dann der verletzte Spieler, der auch ausgewechselt werden musste, liegt. Aber ja, da musst du dann einfach als Meppen, als Fußballer einfach Danke sagen und das so annehmen. Aber die Szene an sich, muss man sagen, ich vermute, dass Jansen ihn trifft. Und wenn der Schiedsrichter das sieht, ist das glattrot. Ohne Diskussion. Also er muss ihm ja wirklich in den Knöchel gestiegen sein. Mhm. Und dann ist es eigentlich rot und drei oder vier Spielesperre. Hundertprozentig. Also da muss man sagen, richtig Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das entweder nicht gesehen hat oder vielleicht hat Jansen ihn nicht getroffen. Und er hat sich nur vertreten. Aber es sieht schon sehr danach aus, dass Jansen ihn trifft. Und ja, dann ist das glattrot. Also hundertprozentig. Das sah schon sehr bitter aus. Deswegen hat sich auch verletzt und wird wahrscheinlich auch länger ausfallen. Gute Besserung an der Stelle. Auf jeden Fall, das zu Ende spielen, richtig, der Zweikampf, ja, ein bisschen geht da ja auch sehr, sehr ungestüm rein. Muss man dann sagen, das wird nicht gepfiffen, dann muss man das auch als Meppen glücklich dann so sehen, dass es nicht gepfiffen wurde. Vielleicht, aber vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Vielleicht war es auch kein Zweikampf. Aber sieht schon, er geht zum Ball, er trifft wahrscheinlich den Spieler und dann ist das schon sehr schmerzhaft auf jeden Fall. Ja. Und ja, aber den das Ausspielen, das muss man einfach nicht. Wie gesagt, das sind Sachen im Fußball. Ich finde es immer besser, wenn das weitergespielt wird. Normalerweise steht so ein Spieler dann eigentlich auch wieder auf, wenn der Gegner nicht mehr im Ball ist und die eigenen Spieler haben wir auch schon häufig gesehen in der Regionalliga, sowohl bei uns als auch beim Gegner. Von daher, naja. Gut, aber 3-0 ist auch ein schöner Lupfer gewesen. Schön ja, zu Ende gespielt.
Definitiv.
Und spätestens da war die Messe auf jeden Fall gelesen. 3-0 in die Pause gehen, so hoch überlegen, dann vielleicht auch noch mit einem moralischen Knick mit dem verletzten Spieler. Aber ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit und man muss schon sagen, insgesamt die Stimmung im Stadion fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Es waren ja angeblich 5.700 irgendwas da. Ich dachte immer, es werden wirklich nur die Dauerkarten quasi ausgesetzt, die auch gescannt werden. Das ist scheinbar nicht der Fall. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wirklich 5.700 Menschen anwesend waren.
Wie gesagt, ich glaube ja, dass es so eine Zahl ist zur Beruhigung unseres Finanzvorstandes.
Aber, ja.
Dass man halt auch mit dem Spieltag irgendwie über dem Schnitt gelegen hat. Ja. Ich meine, man muss sich ja nichts vormachen. Ist doch klar, dass halt die Besucherströme so ein bisschen einreißen, wenn das, was angedient wurde, nämlich der Kampf um die Krone Liga, im Augenblick nicht in greifbarer Nähe ist.
Ja, richtig.
Und ist klar, dass dann weniger Leute kommen. Dann hast du halt eine Vorverkaufszahl gehabt von 4.100 oder sowas alles, die als letztes bekannt war.
Genau.
Und das Wetter war halt auch desaströs an dem Tag. Also da stellt sich auch keiner freiwillig auf die Süd oder auf die Nord, um jetzt mal böse gesagt eine 50-50 Chance auf einen Heimsieg zu haben. Ne? Wir wissen alle, dass die Quote besser ist, aber
Platz 2 in der Heimtabelle.
Am Ende des Tages weißt du auch, wenn ich mir jetzt da einen Sieg angucke oder nicht, das war da nicht der entscheidende Sieg für den Aufstieg oder nicht, weil deswegen sind wir doch nicht näher am Spitzentitel dran als vorher.
Ja,
es ist klar, dass dann halt 5.700 erstmal sehr viel wirkt. Und wenn man sich danach so umgeguckt hat im Stadion und gedacht hat, das Gleiche muss hier nochmal rein und da ist immer noch der Auswärtsblock raus, dann denkst du, das ist auch sportlich.
Ja, man denkt ja dann auch, es ist ja auch sinnvoller, die nur zu zählen, die da sind, weil dann, du musst ja für die Zuschauer, die du durchgibst, ja auch Abgaben an den Verband geben, zumindest beim DFB ist das so und der NFV oder der Nord-NFV wird die Hände genauso aufhalten, wenn nicht sogar noch mehr und dann hast du ja theoretisch weniger Abgaben, aber gut. Vielleicht musst du die auch zählen, weil Dauerkartenbesitzer bezahlt haben und so. Keine Ahnung. Aber ja, war doch sehr
irritierend. Aber war manchmal der Stand ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach.
Ja, keine Ahnung. Es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und der ist auch mit dem Ball schon, was er tut.
Definitiv.
zur Stimmung halt St. Pauli, das Spiel, das Auswärtsspiel davor, war halt schon so ein heftiger Downer. Dass das nicht gewonnen wurde nach Havelse war schon so ein bisschen, oder auch beim Havelse-Spiel war so ein bisschen Euphorie zu spüren, so ein Knistern im Stadion, auch gute Stimmung und so von wegen, ist klar, jetzt machen wir sie fertig, die brechen wohl noch ein, wir machen sie auch lang und auswärts wird dann wieder klar, ja, wir können so viele Heimspiele gewinnen, wie wir wollen, wenn wir auswärts nicht punkten, dann werden wir nicht aufsteigen, ist halt so. Wir sind, habe ich ja gerade gesagt, Zweiter in der Heimtabelle und 17. in der Auswärtstabelle.
Ach du Schande.
Es gibt nur eine Mannschaft, die schlechter ist als wir und das ist natürlich der VfB Oldenburg. Natürlich. Also sowohl heim als auch auswärts letzter. Also Glückwunsch an der Stelle. Glaube ich ehrlich gesagt. Ich habe es also auswärts auf jeden Fall. Heim weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber wenn man Tabellenletzter ist mit 8 Punkten oder so, dann wird man wahrscheinlich in beiden Tabellen ganz unten stehen.
An der Stadt, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, herzlichen Glückwunsch an die Stadt Oldenburg, das wollte ich nämlich sagen, dass die 50 Millionen Euro im Säckel behalten können.
Ja, wahrscheinlich 75 Millionen, aber...
Gut. Ja, gut, aber kalkulierte 50 Millionen.
Ja. Gut, lassen wir das. Aber die Stimmung, wie gesagt, es fehlte auch so ein bisschen so große Euphorie halt so außerhalb vom Ultrablock, wo halt immer Stimmung ist, aber es schwappte nicht so richtig aufs ganze Stadion über, trotz 3-0 oder 4-0 dann oder auch nach dem 1 oder 2-0 bei den Toren natürlich und so die ein oder anderen Wechselgesänge gab es da natürlich auch wohl, aber das Spiel an sich Es war einfach wahrscheinlich auch zu souverän, weil ich hatte die erste Halbzeit wohl echt Spaß, weil ich fand halt, dass es auch taktisch sehr hochwertig war. Ich meine, wir haben nicht nur den Gegner dominiert, also wir haben auch jetzt mit einem neuen System gespielt und das hat funktioniert. Wir haben eigentlich, wie gesagt, einen spielstarken Gegner gut vom Tor weggehalten, wir haben wenig zugelassen und so. Das ist natürlich nicht unbedingt attraktiv für jemanden, der geilen Fußball sehen will, aber man kann das auch schon tolerieren, dass das auch eine Weiterentwicklung ist, die Mannschaft genommen hat. Das sind alles Sachen, die bei der nächsten Auswärtsniederlage dann natürlich wieder brotlos sind sozusagen. Aber ja, vielleicht ist es jetzt der Schritt in die richtige Richtung auch jetzt wie gesagt wieder Heimspiel gegen Kiel, dann das nächste Auswärtsspiel. Ich weiß nicht genau gegen wen, aber vielleicht ist da ja dann auch eine Weiterentwicklung zu erkennen. Das ist ja auch immer so dieses Thema junge Mannschaft und so. Das sind ja auch Sachen, die kann man auch jetzt irgendwann auch nicht mehr hören, aber es ist ja halt so, dass die noch lernen muss und sich weiterentwickeln muss und...
Phoenix Lübeck.
Oh, Phoenix Lübeck. Eieiei, okay. Auch ein ordentlicher Brocken. Phoenix Lübeck jetzt zwar auch verloren jetzt im letzten Spiel, deswegen sind wir, glaube ich, auch an denen vorbei. Kann so sein, aber die sind halt auch ja, eigentlich oben dran. Jetzt nach größerem Umbruch, aber immer noch oben. Das ist auch ein bisschen verwunderlich, aber zeigt auch wohl, dass da auch gut gearbeitet wird und deswegen, das sind auch keine Punkte, die du eigentlich einsackst. Gut, gibt es für uns ja auch jetzt eh nicht. Ist ja fast schon egal, gegen wen man spielt, ob die oben in der Tabelle stehen oder unten. Ja, aber gut. Kommen wir noch mal zum Spiel zurück. Das 4-0, das dann gefallen ist, auch von Stefan Rankic, der auch...
Was für ein geiles Tor.
Mega geil.
Was für
mega
ein geiles Tor.
Einstudierte Freistoßvariante.
Weil ich so ein geiles Tor gesehen habe. Ja. Also es hat richtig Spaß gemacht.
Einstudierte Freistoßvariante. Jansen lenkt den Ball noch weiter und Rankic sieht so aus, als würde er sich einfach nur anschießen lassen und dann steht er da auch so und denkt sich so, ja klar, mach ich den eben rein.
Komm, easy, klick rein.
Ja, machen wir immer so.
Ist doch hier, gar kein Problem. Hier, der Zweifler, da Block P-Reihe 4, Platz 1. Den überzeuge ich jetzt.
Ja,
ich
kann genau, was. Für dich, genau. Er hat auch so ein bisschen, glaube ich, in die Tribüne hingehört. Ja. Ja, deswegen. Also,
küsst dein Herz, Bubi.
Erstes Saisontor von ihm, also wirklich, wirklich cool, muss man schon sagen.
Lässig reingeschoben und lässig abgefeiert dann
auch. Wahrscheinlich funktioniert sowas bei einem 3-0, bei einer 3-0-Führung besser, als wenn das 0-0 in der 89. Minute steht. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem, ich meine.
Dann schießt dann übers Tor.
Dann lässt er sich anders anschießen. Ja, das sind so Sachen, das funktioniert dann halt, ne? Aber insgesamt, ja, war schon nett. Und es ging auch so weiter. Ich glaube, ein, zwei gute Möglichkeiten hatten wir auch. Prasse, glaube ich, noch. Aber man müsste einfach noch davor gewesen sein. Mit einem guten Torchancen. Nickel Tuglu fällt mir noch ein. Das war in der ersten Halbzeit allerdings. Der auch mal einen Sprint angesetzt hat und einen Schuss abgesetzt hat, der knapp drüber ging. Wo so ein Raum durchs Stadion geht, weil ihm gönnt man das einfach. Das ist so ein Arbeiterkerl, der sich jetzt ja, fast auf jeder Position mal eingesetzt werden muss, also der einfach überall spielen kann, überall auch gut spielt und jetzt sich wieder offensiv eingesetzt hat.
Sein Foto ist neben dem Wort mannschaftsdienlich im Duden zu sehen.
Ja, genau. Also und da hatte man einfach, tut, also man hat natürlich Christopher Schepp wieder, so wie man Christopher Schepp den Elfmeter gegen Havelse gegönnt hat, dass er da eigentlich ein Tor macht, für seinen eigenen Seelenfrieden. Hat man auch gesagt, Tuklu, ey, der arbeitet so wie eine Maschine, der darf sich jetzt auch mal belohnen. Das hat man im Stadion noch so gemerkt, dass man sagt, ach schade, den hätte ich ihm jetzt wohl noch gegönnt. Aber naja, so war es dann halt, blieb es dann halt nur so, dass er nur ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, ja, und so ging es dann halt auch zu Ende. Also ja, es gibt eigentlich nicht mehr allzu viel über dieses Spiel zu sagen, außer dass wir das dann wirklich noch sehr souverän zu Ende gespielt haben.
Ja, Ottensen hat es ja am Ende auch leicht gemacht, muss man ja auch sagen. Da kam halt noch wenig Gegenwehr und wir haben auch runtergeklötert. Zwischendurch hatte ich auch noch das Gefühl, die letzten 10 Minuten, ach guck mal, jetzt spielen sie auch auf Zeit. Ne?
Ja.
Also, dem war das Recht, nicht noch mehr auf die Mappe zu kriegen, glaube ich. Und deswegen waren die auch gar nicht mehr so erpicht darauf, nach vorne zu rennen oder wie auch immer. Und ja, da ging ein souveränes Spiel unserer Mannschaft zu Ende.
Ja, in der zweiten Halbzeit hatte ich auch mehr so das Gefühl, dass wir da eher so eine Art 4-1-4-1 gespielt haben, als in der ersten Halbzeit. Da haben wir auch gute Wechsel eigentlich, dann auch nochmal zugesagt, alle Wechsel, auch so als Schepp so ein bisschen schwächer wurde auf Außen, hat man dann auch reagiert und gewechselt. Adrian Lenz kam noch rein und so, das war auch so guter Spiegel lesen, dass man dann sagt, okay, auch gute Wechsel, jetzt vielleicht aber nicht, weiß jetzt gar nicht, ob die an einem Scorer sozusagen beteiligt waren, aber da auch nochmal gesagt, dass das auch das noch aktuell funktioniert, zumindest zu Hause.
Ja, in der Heimstätte funktioniert es halt, genau. Zum Glück müssen wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, wie es am nächsten Wochenende ausgeht, denn es ist wieder ein Heimspiel. Ja. Und das werden wir natürlich wieder souverän gewinnen. Und vielleicht tankt man dann halt doppelte Energie und weiß dann auch in Phoenix Lübeck zu überzeugen.
Ja, meine Theorie, warum es heim einfach so viel besser läuft als auswärts, dass wir halt, man sagt ja immer, ja, hier unterstützen einen die Fans und so, ja. Ja, mag sein, es sind mehr Fans da, aber die große Unterstützung ist auswärts eigentlich im Großen und Ganzen halt gleich, weil da ist vielleicht sogar ein bisschen komprimierter aus einem Block heraus. Und ja, es ist, glaube ich, deutlich cooler für einen Spieler. Ich glaube, da ist Kopf einfach auch ein Ding. Man spielt ja auch im DFB-Pokal anders als in der Liga oder in der Champions League oder was weiß ich, oder in der Nationalmannschaft von mir aus, als im tristen Liga-Alltag. Und wenn du halt vor 5000 Leuten spielst, ist es halt geiler, als wenn du vor 300 Leuten spielst. Das ist halt einfach Fakt. Ich glaube halt nicht, dass die Platzverhältnisse so ein großes, Ding sind.
Ich meine, man probt ja auch auf anderen Plätzen.
Ja, eben, genau. Ja, und ich glaube halt, dass die entweder genauso gut oder genauso schlecht sind wie bei uns, je nach Wetter. Mhm. Und das kann eigentlich nicht so sein. Aber ich glaube halt schon, dass auch der Gegner, wenn er hier hinkommt, anders auftritt, als wenn er zu Hause spielt. Das halt so ein, von mir aus,
gut, das ja, werden wir jetzt erst noch sehen. Ja, motivierter und nicht eingeschüchtert, oder?
Glaube ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die eingeschüchtert das richtige Wort sein könnte, zumindest. Weil ich glaube halt schon, dass die Marschrichtung, wenn du zu Hause spielst, anders ist, als wenn du bei uns spielst. Wenn du zu Hause spielst, sagst du, okay, wir
lass uns nicht untergehen.
Lass uns, genau, ja, mhm. Also auswärts, oder wenn wir auswärts spielen, also, ja, glaube ich, können die ihr Spiel mehr darauf auslegen.
Ja, so. Wir brauchen eine geile Show für unsere Fans dann.
Ja, oder halt so, Meppen muss eh das Spiel machen. Gut, das müssen sie zu Hause auch, klar. Aber ich glaube halt, dass das für uns, dass es uns aus irgendeinem Grund zu Hause einfacher fällt und der Gegner dann mehr so auf Konter, mehr auf ekliges Zweikampfverhalten geht, vielleicht auch mehr auf Umschaltmomente, so wie es Bremen 2 gemacht hat und so. Ich meine, da wird man noch abwarten, wie das ist, wenn die bei uns spielen jetzt, ne? Ob die dann vielleicht genauso auftreten, dann ist die Theorie auch wieder im Eimer sozusagen. Aber weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass wir unser Spiel zu Hause deutlich besser aufziehen können. Ich weiß, ist halt unbefriedigend, weil das ist halt nichts, was wo man es jetzt irgendwie festmachen kann. Aber ich habe schon irgendwie, ja, vielleicht ist es auch einfach der Punkt, wenn wir einfach früh in Führung gehen, gewinnen wir die Dinge halt. War in Lohne so, war zu Hause jetzt häufig so. Und auswärts gelingt uns das halt jetzt auch mal nicht. So, das einzige Spiel, wo wir früh in Führung gegangen sind, was wir nicht gewonnen haben, war halt in Oldenburg. Und auswärts dann halt in Lohne haben wir halt gewonnen. Da haben wir aber auch noch mit gelb-roten Karten vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Sonst haben wir halt auswärts ja immer nur mit Gegner zu tun, wo wir sozusagen, wenn sie tief stehen, wo wir da halt nicht durchkommen. Und halt mal ein sehr, sehr schlechtes Spiel haben, wie gegen St. Pauli.
Ja.
Ich nehme Todesfeld danach so ein bisschen raus, weil die halt wirklich sehr, sehr gut verteidigt haben. Ich glaube auch, ein Gegner so zu Hause verteidigt, so wie Drochters und Assel zum Beispiel, dann ist das halt auch zu Hause nicht einfach für uns. Ja, wir müssen aber mal abwarten. Vielleicht sehen wir am nächsten Auswärtsspiel ja schon ein bisschen Verbesserung.
Also wir warten jetzt erstmal das nächste Heimspiel ab und hoffen, dass wir dann nächstes Mal auch wieder einen Sieg besprechen dürfen. Das wäre auf jeden Fall gut.
Ja.
Bevor wir jetzt weitergehen zu den anderen Mannschaften, wo du noch kurz drüber berichten willst, möchte ich ein letztes Mal einen Werbeblock einstreuen. Und nein, liebe treue Zuhörer, ich meine damit nicht den Werbeblock für den PayPal-Link, den ihr jeweils immer unter dem Post findet, wo wir sehr dankbar und sehr freudig eure Spende entgegennehmen, damit wir halt unser kleines Projekt hier auch finanziert bekommen. Sondern ein letztes Mal gibt es den Werbeblock für die Doppelpass-on-Tour-Aktion, die am nächsten Montag, sprich am 28.10., muss ich ja noch eben dazu sagen, weil ihr könnt es ja auch nach Montag hören.
Unbezahlte Werbung.
Genau. Doppelpass on Tour, der dann im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen stattfinden wird. Von unserem guten Podcast-Buddy Markus Höhner organisiert, hat er uns den Doppelpass in die Nähe gebracht, so nah wie es ging. eine gute Location gefunden, mit ihm dabei Matze Knob, Mario Basler und Thomas Helmer, die alle für gute Unterhaltung und der ein oder andere auch für Fußballfachwissen sorgen werden. Ich nenne heute mal keine Namen.
Das ist, je näher es rückt, desto besser ist es.
Ja, genau. Ich mag meine Nase. Und dabei sind auch Steffen Puttkamer, unser Co-Trainer, und Chris Hemlein, unser Ex-Spieler und mittlerweile Aufmischer bei Eintracht Nordhorn.
Noch Trainer bei Nordhorn.
Oh. Noch. No. Ja, jetzt kriegst du vielleicht auf die Nase. Ja. Und zwar von mehreren Ex-Mappen dann. Damit ja. Kann gut sein. Es wird, glaube ich, eine ganz spannende und illustre Runde. Tickets gibt es auf Eventim, also auf dem bekannten Kartenportal. Das ist leider auch unbezahlte Werbung natürlich an dieser Stelle. Es sei denn, die hören uns und geben jetzt da was für.
Paperlink.
Genau, Paperlink findet ihr da unten. Und ja, kommt da hin, lasst uns einen guten Abend haben. Ich glaube, das wird richtig witzig.
Das denke ich auch.
Das sei nochmal dazu gesagt. Und jetzt gehen wir zurück zu der One-Man-Show. Lukas, der sich halt auch noch das Spiel der Frauen und das Spiel der Zweiten angeguckt hat und jeweils dann auch gute 60 Sekunden drüber berichten wird.
Ja, die zweite fangen wir damit mal an. Können wir noch zwei Spiele kurz abhandeln, weil ich auch da einen Sieg besprechen möchte. Es war in Delmenhorst 2:0 Auswärtssieg.
Da haben wir doch gar nicht gespielt, aber Kicker selten gespielt.
Richtig, genau, in der Regionalliga 2022. Oh. ja, da gab es halt veraltete Tickets zu kaufen, weil die scheinbar sehr viel gedruckt haben damals. Aber nee, es war ein sehr, sehr schönes Spiel für uns dann in dem Fall. War auch ein bisschen Stimmung tatsächlich mal beim Spiel. In der Oberliga ist das ja nicht immer so gewöhnlich, aber Atlas hat halt eine Ultra-Gruppe und auch ein paar von unseren Ultras war da. Irgendwie so, ich weiß nicht, im Gästeblock waren vielleicht so um die 50 Leute, 30 Leute. 30 bis ja, 30, 40, 50, so um den Dreh. Auch der ein oder andere netten Gespräche gehabt. Auch ein bisschen was gelernt über Ultrakultur und so. Was jetzt nicht hier für die Öffentlichkeit sozusagen bestimmt ist, aber fand ich dann doch sehr interessant für mich. War ein Spiel tatsächlich, wie wir das vor 4 Wochen wahrscheinlich genau umgekehrt gehabt hätten. Also Atlas ja Tabellenletzter. Aber eigentlich auch eine Truppe mit guter Qualität, so wie wir halt auch. Aber wir hatten davor das Spiel gewonnen gegen Eintracht Braunschweig 2. Und auch dieses Spiel haben wir dann mit 2:0 gewonnen, sind in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gegangen. Durch Dennis Vego nach super Vorarbeit von Leon Kugland. Vego auch seine Schnelligkeit ausspielen konnte, einen super Pass in die Spitze und Vego ist dem Innenverteidiger da weggelaufen, hat ihn dann am Tor vorbeigelegt, hat dann mit dem Gästeblock gejubelt, das war sehr cool. Und in der zweiten Halbzeit gab es halt eine kleine Phase, wo Atlas 2 hundertprozentige Chancen hat liegen lassen. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist genauso, wie wir vor 4 Wochen halt gespielt hätten, dass wir uns nicht hätten belohnen können, liegen 1:0 zurück und dann macht der Gegner das 2:0 und das Ding ist gegessen. So war es dann halt bei uns. das 2:0, Ramik Friesen war es, glaube ich. Das muss ich auch nochmal nachgucken. Das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Weiß ich jetzt schon fast gar nicht mehr, was da wie gelaufen ist, aber das war auf jeden Fall dann, ein gutes Spiel von uns. Wir hatten das Spiel komplett im Griff, würde ich sagen. Dann haben wir, Ramik Friesen war gegen Braunschweig natürlich. Hat das Spiel eigentlich im Griff. Atlas wurde immer schwächer. Wir haben halt unser Spiel aufgezogen. Wir waren um Spielkontrolle müde. Es gab viel Ballbesitz, gab auch die eine oder andere Chance. Aber gerade die Defensivarbeit war es eigentlich, die dafür gesorgt hat, dass wir das hier locker zu Ende spielen. Und Matron hat das Tor gemacht, das 2:0 nach Vorarbeit von Malte Zumdijk. Malte auch, glaube ich, 90 Minuten durchgespielt bei der zweiten und auch gutes Spiel gemacht, sich da durchgewurschtelt hat und Matron dann sozusagen nur den Fuß hingehalten hat zum 2:0. Das müsste auch so 80 Minuten oder so gewesen sein. Und da konnte man dann erleichtert sozusagen das Spiel dann noch zu Ende nehmen. Und das hat schon Spaß gemacht. Das war ein cooles Spiel, war coole Stimmung dann. Dann nimmt man so einen Auswärtssieg natürlich gerne mit. War der zweite Sieg in Folge und der dritte Sieg sollte dann leider nicht folgen, weil nach dem Spiel der ersten gegen Ottensen hat die zweite im Waldstadion gespielt. In einem sehr, sehr schwachen Spiel gegen den BSV Rheden. Also beide Mannschaften waren sehr, sehr schwach, aber da auch leider verdient 2:0 verloren, weil ich kann mich nicht an eine richtige Torchance erinnern, die wir hatten. Rheden durch einen Foul-Elfmeter in Führung gegangen. habe es nicht genau gesehen, was, ob es jetzt ein Foulspiel war, weil das war auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen von uns, wo wir gestanden sind. Und ja, Vino war noch dran am Ball, aber konnte den Einschlag nicht mehr verhindern.
War am Tag vorher bei der Maniküre gewesen, leider.
Genau, sonst wäre es wahrscheinlich haltbar gewesen, aber nee, war leider zu stark geschossen oder zu kräftig geschossen, dass er dann nicht mehr den Ball ja, wegleiten konnte. Ja, und dann zweite Halbzeit sozusagen. Also es gibt eigentlich wenig, ich rede jetzt nicht viel über das Spiel, weil es gibt auch wirklich nicht viel zu sagen. Es waren zwei Mannschaften, die eher unten drin stehen. Wir waren, glaube ich, 12. zu dem Zeitpunkt. Also wir haben uns ja schon ein bisschen rausgearbeitet und Reden war 15. Und ja, so von der Qualität her war es auch irgendwie. Wir kamen nicht richtig rein ins Spiel. Wir hatten zwar schon einige Ballbesitzphasen, aber völlig ohne da in gefährliche Räume zu kommen. Und generell nicht ein Torschuss. Das sind ja auch so Sachen, wo man dann weiß, okay, komm, dann soll es halt nicht sein. Ist ein bisschen wie unsere erste gegen St. Pauli. In einem schwachen Spiel noch schlechter gewesen. Ja. Und dann, als wir so ein bisschen an Drücker waren, macht Reden das 2-0 durch einen abgefälschten Ball und ja, passte dann irgendwie so ins ganze Spiel rein. Also, ne, haben wir schon gesagt, so ein bisschen wie Delmenhorst, dann vielleicht ist das auch ein ganz guter Vergleich zu Delmenhorst die Woche davor, nur dass wir diesmal sozusagen die Angemeierten waren. Ja, und so gewinnt Reden das. Hat noch eine gelb-rote Karte kurz vor Ende. Ich glaube, in der 80., 81. Minute, glaube ich, aber noch kurz gedacht, jo, vielleicht geht noch irgendwie was, aber ehrlich gesagt, wenn du gegen 10 Mann verteidigen musst, ist es vielleicht sogar noch schwerer, weil die sich jetzt halt noch mehr unten hinten reinstellen. Klar, wenn da ein Tor fällt, dann kann noch was gehen, aber wir waren so weit weg von dem Tor, leider, dass da auch das 2-0 verdient war in dem Sinne.
Schade.
Ja, schade, deswegen, es geht jetzt für die Jungs weiter am Sonntag in Celle. Celle, glaube ich, auch ein ganz guter Gegner, die müssten in der Tabelle eher oben stehen. Ob uns das jetzt mehr liegt oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber ja, wird auf jeden Fall nicht einfacher werden.
Ja, und dann warst du auch noch bei den Spiel der Frauen am Sonntag.
Ja, genau, natürlich. Gegen FSV Gütersloh. Das war mal zu 5, wollte ich schon sagen. Also Gütersloh.
Also hat man immer seine Assoziation. Ich hätte an Zwickau gedacht.
Ah ja, auch nicht schlecht, genau. Ja, war schon ein richtungsweisendes Spiel so ein bisschen. Es war 8. gegen 9. in einer Liga, die bis 14 geht, weiß man schon eher. Mittelfeld ist da schwierig. Du bist eher oben dabei oder halt unten. Nach dem Spiel gegen Bayern 2 habe ich schon den Kampf um den Klassenerhalt ausgerufen, weil ich nicht nach dem Spiel schon ordentlich Sorgen hatte, es war ein 1-1 übrigens, sagen wir es anders. Ich war am Anfang der Saison schon eher der Meinung, dass das ein sehr, sehr schwieriges Jahr für unsere Mädels wird, weil große Aderlass im Jahr zu letzter Saison, viele junge Spielerinnen, da ist es immer so eine Sache. Es kann natürlich funktionieren, dass alles wunderbar funktioniert, dass dann die können ja alle Fußball spielen, so ist es ja wirklich nicht, aber wenn du dann in eine Phase reinkommst, wo es mal nicht läuft, und es ging quasi in der Liga schon genauso los mit einem 3-2-Niederlage gegen Weinberg, die ja nur drin geblieben sind, weil MSV Duisburg keine Lizenz für die zweite Liga angemeldet hat. Und da wusste man dann halt schon, okay, das wird schwierig. Da haben wir aber die Heimspiele gewonnen gegen Ingolstadt und gegen Sand zum Beispiel. Waren das sehr knappe Siege. Auswärts läuft es noch nicht so gut. Da haben wir bisher einen Punkt geholt. Und jetzt auch nach dem Bayern-Spiel, die, glaube ich, Tabellenletzter waren. Wir haben sehr schwachen Spiel, dann in der letzten Minute quasi noch den Ausgleich, verdienten Ausgleich allerdings, geholt, weil Bayern auch schon sehr schwach war. Die hatten auch nur eine Torchance. Wir hatten immerhin, glaube ich, ein oder zwei mehr. Aber insgesamt war das schon ja offensiv bisschen das Problem, dass man schon gesagt hat, wenn man sich so Chancen herausspielt und dann auch die wenigen nicht nutzt, dann kann das schon eine sehr unangenehme Saison werden, was so ja Kampf um die Klassen halt angeht. Deswegen hatte ich schon gedacht, okay, da wird nach oben weniger gehen und jetzt muss man eher sich darum Gedanken machen, dass man den Abstiegskampf oder den Kampf um die Klassen halt annimmt. Ja, und dann war es gegen Gütersloh jetzt ein Befreiungsschlag, will ich vielleicht, würde ich jetzt einfach mal sagen, Also 5-1 Sieg, auch früh in Führung gegangen, auch offensiv sich deutlich verbessert gezeigt. Einige kleine Probleme, gerade im Mittelfeld, waren aber auch noch zu erkennen. Im defensiven Mittelfeld würde ich sagen, insgesamt fand ich die Defensive auch in Ordnung. Allerdings bisschen Probleme mit schnellem Umschaltspiel, mit Zuordnung im Zentrum, aber schon auch, ich würde sagen, in allen Mannschaftsteilen doch deutlich verbessert. Auch früh wieder in Führung gegangen, das war vielleicht sogar die 9. Minute, das muss ich jetzt mal eben nachgucken. Wieso habe ich die 9. Minute so präsent? Das muss ja doch irgendeinen Grund haben. es war die 9. Minute, yes. Siehste. Aline Sayen, ein schöner Angriff auch über mein MVP in diesem Spiel war, also geschrieben wird sie Virag Nagy, aber ich habe im Stadion und auch in der in den Highlights von dem Kommentator gehört, dass sie Nagy ausgesprochen wird. Virag Nagy, ungarische Nationalspielerin, überragendes Spiel gemacht auf der rechten Außenseite. Ich glaube, fast an allen Toren beteiligt gewesen. Da auch schön, dass eigentlich war es über mehrere. Es war wirklich ein schönes, schnelles Spiel. War One-Touch-Football im Mittelfeld. Nach vorne, sie legt den Ball quer. Und Laura Bröhring lässt den Ball durch. Irritiert vielleicht die Innenverteidigerin und die Torhüterin. Keine Ahnung, rutscht er durch drei Parteien durch. Und an der Außenlinie oder am zweiten Pfosten ist dann Aileen Sayen, die ich gar nicht so als Stürmerin so oder als so Offensivkraft abgespeichert hat. Da war jetzt 2 Tore gemacht in diesem Spiel. Da halt den Fuß hingehalten und ja, dann früh die Weichen gestellt. Und auch wieder typisch SV Meppen, das ist auch wieder so ein Ding. Früh in Führung gehen hilft einem Spiel. Ist jetzt, glaube ich, auch jetzt keine ganz große Weisheit. Das, glaube ich, würde, glaube ich, auf jede Mannschaft zutreffen, dass eine Führung einem doch tatsächlich im Spiel hilft. Aber ja, da hat man schon gesehen, ja. Gütersloh kommt zwar auch ab und zu mal nach vorne, war offensiv, aber bis auf 1-2 Aktionen oder sagen wir 3 Aktionen, eine, da hat unsere Torhüterin Thea Favig einmal fast den Ball durchgelassen und also eine schlechte Ballannahme und der Ball rutscht durch dann auf der Linie, aber noch gerettet. Insgesamt eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, würde ich schon sagen. Die ist auch eine sehr junge Torhüterin, U19 Nationalspielerin und ist jetzt, glaube ich, 17 Jahre alt, aber macht auch Schritte nach vorne, würde ich sagen. War gegen Weinberg schon ein sehr großer Unsicherheitsfaktor, aber jetzt aktuell stabilisiert sie sich. Und wir mit den ganz klar besseren Chancen noch einen Lattenschuss. Gütersloh hatte auch einen, allerdings unser war, da habe ich im Stadion habe ich ihn tatsächlich drin gesehen, da war die Torhüterin mit den Fingerspitzen noch dran, dann ging er an die Unterkante der Latte und sprang wieder raus. Sehr ärgerlich, auch noch 1-2 Chancen mehr. Ich habe, glaube ich, in der Halbzeit geschrieben bei Twitter, das ist eigentlich ein 2-0, was auch 5-2 hätte stehen können. Dass es dann am Ende 5-1 ausgeht, ist dann natürlich umso passender. Ja, das 2-0 haben wir auch kurz vor Ende gemacht der zweiten Halbzeit. Das war so wirklich 9. Minute und 43. Dazwischen sehr, sehr viele Torchancen. Also aber auch gut herausgespielte Torchancen, ein bisschen Chancenwucher, ganz klar mangelhafte Chancenverwertung, die man ankreiden muss. Aber trotzdem meiner Meinung nach wirklich schon Schritte nach vorne gemacht. Wie gesagt, schon gerade im Offensivspiel, was in den Spielen davor doch eher ein größerer Makel war. Aber ja, junge Mannschaft entwickelt sich. Das macht mir schon Hoffnung jetzt auch für die 3 Spiele, die danach kommen, die sehr, sehr richtungsweisend sind. Aber lassen wir dieses Spiel erst noch mal eben zu Ende besprechen. Da war Lena Köppel mit dem Kopf zur Stelle. Auch dass Gütersloh die schlechteste oder mitschlechteste Abwehr hat, konnte man diesem Spiel sehr gut sehen, weil Eckenverteidigung unter aller Sau, Strafraumbesetzung unter aller Sau, also wirklich, wirklich ganz schwach. Göppel, die sich da quasi am zweiten Pfosten weggestohlen hat und einen Kopfball aus dem Stand ins Tor köpfen konnte, das zeigt dann auch schon wieder, okay, ihr habt keinen Bock, dann ist das auch kein Problem, dann mache ich eben Tor. Und so ging es dann mit 2-0 sehr beruhigend dann in die zweite Halbzeit und ja, sollte auch schnell das 3-0 fallen, das war die 50. Minute, auch wieder eine Ecke. Auch Rankic hat sich bei den Männern anschießen lassen und und da war es dann Nina Rolfes, da wo erst noch spekuliert wurde, Eigentor oder Rolfes, aber auf der Anzeigetafel stand erst Eigentor, wo ich gedacht habe, das sah doch eher nach Nina Rolfes aus. Ja, war sie auch. Und so ging es dann, ja, war das Thema da gegessen, 3-0. Danach, ich weiß gar nicht, ob dann noch wir da noch große Chancen hatten, außer den Toren. Auch wieder so ein Spiel, was sich dann dadurch halt ein bisschen mehr beruhigt, natürlich mehr auf Spielkontrolle und sicher hinten stehen und so. Eine überragende Abwehraktion gab es noch von uns, wo, ich glaube, Marie Bleil war es, die dann in einer, die in den Strafraum eingedrungen ist, dann sofort den Ball weggegrätscht hat, bevor sie schießen konnte oder als sie geschossen hat. Das war schon ziemlich stark. Das freut mich dann auch, sowas mal zu sehen, ne? Und muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil solche Defensivaktionen auch super sind. Und ja, das 4:0 gab es noch. Natsch dann auch den Ball wieder geholt und auf Aline Sayen also Aufbaufehler im Aufbau von Gütersloh. Natsch holt sich den Ball, spielt ihn dann auf Sayen, die Torhüterin wirklich ausguckt und den Ball drumherum spielt.
Sie konnte es nicht sein lassen und hat Tor gemacht.
Stark, sehr gut, sehr gut. Ja, und da merkt man dann auch schon, ne, so ein 4-0, da klappt das dann. Bei einem 0-0 ist vielleicht etwas schwieriger, wenn dann die Nervosität ein bisschen mehr da ist. Kommen wir noch zum 5:0. Akane Miyoshi eingewechselt auf Außen. In bester Robbenmanier in die Mitte gezogen. An den Innenpfosten den Ball geschossen und dann, ja, das 5:0 gesetzt. Und das 5:1 war wahrscheinlich aber das schönste Tor, würde ich schon sagen. Das war aus, glaube ich, 20 Metern oder so schräg vom 16er. Über Thea Favik hinweg, da konnte sie nichts machen, der schlug sehr perfekt ein, das sei dann Gütersloh auch gegönnt, dass hat die wenigstens, nee, hat dir nichts geholfen, aber dann haben die wenigstens das schönste Tor des Tages gehabt, wir nehmen die Punkte und halt das Selbstvertrauen dann mit.
Und die Tordifferenz
in die nächsten Spiele, weil wir sind jetzt aktuell Tabellenfünfter, haben 6 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3, der in dieser Saison für den Aufstieg reicht. Wir haben noch ein Spiel weniger gegen den Tabellen drittletzten gegen Freiburg 2. Ja, die nächsten 3 Spiele sind in Berlin gegen Union, Tabellenplatz 3. 2 oder 3. Dann zu Hause gegen Nürnberg, Tabellenplatz 1. Und dann in Bochum, Tabellenplatz 3. Also die nächsten 3 Spiele, ich glaube, dazwischen ist irgendwie Pause. Ich wollte jetzt 3 Wochen sagen, aber die nächsten 3 Spiele.
Da ist jeder Punkt Gold wert.
Also wenn du da quasi mit, ja, keine Ahnung, mit Punkten rausgehst, ich will jetzt nicht wie viele sagen, weil ehrlich gesagt, du kannst da mit 0 Punkten rausgehen. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ich glaube, jeder von diesen Mannschaften ist
hochmotiviert.
Ja, hochmotiviert und auch hochbezahlt. Union Berlin arbeitet ja unter Profibedingungen. Ich gehe mal stark davon aus, dass Nürnberg und Bochum das auch so machen werden. Dass da halt jetzt was aufgebaut wird mit viel Geld. Und das heißt, wir werden als Underdog reingehen. Und deswegen, jeder Punkt ist Gold wert und wäre schon eine Überraschung. Aber ehrlich gesagt, mit einem 5-1 hätte ich gegen Gütersloh auch nicht gerechnet nach dem Spiel gegen Bayern 2. Abwarten. Vielleicht kann man danach doch wieder über Aufstieg reden. Vielleicht hat sich das dann aber auch ganz schnell wieder erledigt.
Ja.
Schauen wir mal,
genau. Demnächst in ihrem Stadion.
Ja, richtig. Aber erst an der alten Försterei gegen Union. Das wird ein Auswärtsspiel sein. Das zweite ist halt ein Heimspiel, logischerweise. Und das müsste Nürnberg sein. Das habe ich jetzt nicht unbedingt nachgeguckt. Aber halt, ne, die 3 Spiele sind auf jeden Fall, oder gegen die ersten 3 sind die nächsten 3 Spiele.
Auf jeden Fall lohnenswert, die Mädels zu unterstützen. Denn sie können noch einiges schaffen diese Saison. Also ja. Rein ins Stadion und zugucken.
Ja, genau.
Gilt auch für mich.
Gilt auch für dich, Tobi, genau. Gilt auch für dich.
Ja, waren ja jetzt andere Umstände. Das
ist natürlich richtig. Ja, ich meine, das ist wie es ist. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist halt so. Aber wenn man Zeit hat und eigentlich auch Bock auf Fußball, ich weiß, klar, man sagt dann immer, man unterstützt vielleicht auch andere Amateurvereine. Das habe ich im Stadion noch gehört, dass das halt, dass man dann halt Abstriche dann macht bei der 2. oder bei den Frauen oder bei der A-Jugend oder so. Aber trotzdem, diese Mannschaft, bei der A-Jugend war ich diese Saison auch erst einmal tatsächlich. Einfach mal ins Stadion gehen, wenn die Mädels um 11 spielen, kann man danach, glaube ich, auch noch seinen Fußball-Amateurverein mitnehmen. Und wenn sie um 14 spielen, dann kann man auch ausschlafen. Also es gibt eigentlich genug
Win-Win-Situation.
Genau, es gibt genug positive Sachen, aber ja, das sei halt jedem selbst überlassen, aber ich glaube, die Mädels würden sich schon freuen, wenn da auch mal 4-stellig Leute sind.
Ja. Gut, dann.
Die 2. übrigens auch.
Soll es das für heute gewesen sein, würde ich sagen?
Ja.
Und wir hören uns nach dem nächsten Heimspiel der ersten.
Richtig,
wir sind gespannt, was wir.
Kiel-Spiel.
Oh, das Kiel-Spiel. Sehr gut. Und hoffentlich wieder mit positiven Nachrichten für euch.
Ja, da gehen wir doch von aus, oder?
Ja. Bis dahin.
Ciao.
Und kauft euch Karten für Doppelpass und Tour.
Ciao, ciao.
Tschüss.